So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Mit diesen Worten aus Epheser 2 begrüße ich euch alle sehr herzlich zu unserem Gottesdienst. Wir feiern ihn im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und es ist ein besonderer Gottesdienst. Eigentlich ist es immer etwas Besonderes, zum Gottesdienst zusammenzukommen. Aber heute feiern wir das Abendmahl im Anschluss an unseren Gottesdienst und wir haben gemeinsames Mittagessen, wo alle herzlich zu eingeladen sind. Ein bisschen verrückt sind wir ja schon alle, ne? Wir kommen hier zusammen im Namen von Jesus Christus, von dem die Bibel sagt, dass er vor mehr als 2000 Jahren halb Mensch, halb Gott auf diese Welt gekommen ist. Wem kann man diese Botschaft heute noch weitergeben? Das können nur Leute tun, die selber ein bisschen verrückt sind, so wie wir. Oder? Lasst uns weiterhin immer dafür beten und lasst uns einladen zu unseren Gottesdiensten, weil ihr seht, wir haben noch ein paar Stühle frei. In der Predigt geht es heute um Lebensregeln. Schön, Jörg, dass du dich wieder vorbereitet hast und uns etwas weitergibst, was uns auch für die kommende Woche sicherlich helfen wird. Bevor wir in das erste Lied miteinander einstimmen, du bist der einzig wahre Gott, möchte ich beten und bitte euch, soweit möglich dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen neuen Tag, den du schenkst. Und wir danken dir, dass wir als Freunde, als Gemeinde, als Leute, die sich zu dir zugehörig fühlen, dass wir hier Gottesdienst feiern können, dass du uns einlädst dazu. Und wir bitten dich, lass uns etwas spüren davon, dass du da bist, dass du hier mitten unter uns bist. In der ganzen Woche über, wir sind mit so vielen Dingen beschäftigt, dass wir das oft gar nicht wahrnehmen. Du bist da, in jeder Sekunde unseres Lebens. Lass uns etwas mitnehmen heute aus diesem Gottesdienst von den Lebensregeln, die du uns gibst. Sei bei all denen, die hier nicht persönlich sein können, sei auch ihnen nahe. Amen.
Ich lese einen Text von Fritz Neubauer. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Was Nächstenliebe ist, wissen die meisten. Spenden für Hochwasseropfer, Aufnahme von Asylsuchenden, mithelfen beim Kirchencafé. Die Liste ist leicht erweiterbar. Wir brauchen nur kurz an unsere Kinder zu denken oder an die pflegebedürftigen Eltern. Wir wissen auch, dass es ein zu viel an Nächstenliebe gibt, die Selbstausbeutung, und ein zu wenig, den Egoismus. Wir wissen aber oft nicht, was Gottes Liebe sein soll, und dann noch von ganzem Herzen. Ich liebe meine Frau, das heißt konkret, ich rede gerne mit ihr, höre ihr gerne zu, verbringe gerne Zeit mit ihr, bewundere sie, setze mich für sie ein, unternehme gern etwas mit ihr, feiere gerne mit ihr. Alles das kann ich auch von meiner Beziehung zu Gott sagen. Mehr oder weniger. Aber ganz von sich sagen konnte das nur einer. Jesus, er war vollkommen liebender, der Sohn Davids und der Sohn Gottes. Ich lese jetzt Matthäus 22, die Verse 34 bis 40. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn: Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt. was das Gesetz und die Propheten fordern.
Lebensregeln. Regeln, so habe ich gehört in der letzten Zeit, sind out. Im Kindergarten gibt es keine Regeln mehr, weil die Eltern ja viel zu viele Regeln zu Hause aufstellen. So habe ich das gehört in der letzten Zeit. In Wirklichkeit sieht die ganze Situation im Leben aber völlig anders aus. Wir haben Straßenverkehrsregeln und ich bin ganz froh, dass es die gibt. Auch wenn manche sich nicht daran halten. Ich habe in unserer Situation, in der wir leben, festgestellt, dass wenn wir manche Sachen nicht regeln, dann läuft es schief. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, was bedeutet es eigentlich, Regeln zu haben? Vor allen Dingen, was bedeutet es, Regeln zu haben im Leben mit Gott? Und wenn ich dann in die Bibel gucke, dann kann es mir passieren, dass wenn ich gut hingucke, dass ich große Probleme kriege. Weil in der Bibel stehen eine ganze Menge Regeln drin, die wir nicht halten. Auch mit gutem Gewissen nicht halten. Und andere, wo wir uns bemühen, die zu halten, auch mit gutem Gewissen. Und ich frage mich, wie kommen wir damit eigentlich klar? Und deswegen, weil es in der letzten Zeit in der Bibellese diesen Text über die 10 Gebote gab, bin ich nochmal daran erinnert worden, mir mal Gedanken darüber zu machen, wie ist eigentlich so die Linie in der Bibel, wenn es um Regeln zum Leben geht. Da gibt es nämlich eine ganz eindeutige Linie von ganz am Anfang der Bibel bis zum Ende. Und darüber möchte ich heute Morgen einiges weitergeben. In der Frühzeit, also in der allerersten Zeit der Christenheit, da hatten wir ein einziges Gebot. Nicht der Christenheit, sondern der Menschheit. Gab es ein einziges Gebot. Ihr dürft machen und essen, was ihr wollt, aber ihr dürft nicht von dem einen Baum mitten im Garten essen. Es gab ein einziges Gebot. Und was passiert? Die beiden einzigen Menschen, die es damals gab, haben es geschafft, dieses eine einzige Gebot zu übertreten. Ist schon komisch, oder? Nur kurz danach lesen wir in der Bibel, dass Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Eine starke Karriere im Regeln übertreten. In dieser allerersten Zeit passieren noch andere Sachen. Da passiert es zum Beispiel, dass ein Mensch, Henoch, in der Bibel erwähnt wird, dass er so gut war und Gott so gehorcht hat, dass Gott ihn einfach zu sich geholt hat. Er brauchte also gar nicht erst sterben, sondern den hat Gott so geholt, wie wir das mit der Entrückung, wenn Jesus da sein wird, erwarten. Zur Zeit der Sintflut kommt so der nächste Schlag, dass Gott sagt, die Leute tun alle, was sie wollen. Sie hören überhaupt nicht mehr auf mich. Und deswegen schickt Gott eine Sintflut, bei der letztendlich nur Noah mit seiner Familie überlebt und es im Prinzip so ein Reset gibt, wie man das heute so schön sagt. Das heißt, es gibt einen Neustart mit Noah und seiner Familie. Die gesamte restliche Menschheit existiert nicht mehr. Gar nicht so lange danach, so ungefähr grob 1000, ein bisschen mehr Jahre, gibt es einen neuen Neustart, aber eine ganz andere Situation, nämlich Gott spricht mit einzelnen Menschen, vielleicht hat er das öfters getan, aber in der Bibel lesen wir nicht so viel davon, aber er redet zunächst einmal mit dem Vater von Abraham, der macht sich auf den Weg von Ur, um in das verheißene Land zu gehen, bleibt aber in Haran hängen und sein Sohn Abraham macht sich dann im Auftrag Gottes auf den Weg und Gott verspricht ihm eine neue Familie. Wieder ein neuer Kreis von Menschen aus den vielen heraus, die alle ihre eigenen Wege gegangen sind. Traurige Situation, wenn man sich das mal so überlegt. Und diese eine Familie wird größer. Es kommen viele Nachkommen dazu. Man reist nach Ägypten, um vor einer Hungersnot bewahrt zu werden, bleibt dann dort 480 Jahre, bis man dann unter der Führung von Mose wieder aus diesem Land auszieht, nachdem man mittlerweile versklavt worden ist und keiner tun konnte, was er wollte. Die Ägypter sogar darüber bestimmten, welche Kinder überleben durften und welche nicht. Und dann ist man unterwegs und kommt zum Berg Sinai. Man hat viele Wunder erlebt mit Gott. Und dort am Sinai gibt Gott seinem Volk neue Regeln. Wir haben die sogenannte Zeit des Gesetzes. Und diese Zeit des Gesetzes ist so, dass wir im Alten Testament, in den 5 Büchern Mose, insgesamt 613 Gebote haben. Gebote und Verbote, von denen wir, ich sag mal so locker gesagt, 600 so ungefähr nicht halten. Die stehen aber in der Bibel. Dann gibt es eine Zusammenfassung, die Gott auf Stein geschrieben hat. Und diese Zusammenfassung nennt sich 10 Gebote. Und die möchte ich uns jetzt einmal vorlesen. Zweiten Mose 20, den ganzen Abschnitt, weil der Anfang und der Schluss mit dazugehört. Dann redete Gott und verkündete die folgenden Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir keine Götterbilder anfertigen, indem du etwas nachbildest, das sich am Himmel, auf der Erde oder im Meer befindet. Wirf dich nicht vor ihnen nieder und verehre sie nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlicher Gott, der keinen neben sich duldet. Diejenigen, die mich ablehnen, ziehe ich dafür zur Rechenschaft. Selbst ihre Nachkommen werden die Folgen noch bis in die dritte und vierte Generation spüren. Aber denen, die mich lieben und nach meinen Geboten leben, tue ich Gutes über tausende von Generationen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird niemand ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Du sollst den Ruhetag einhalten und als heiligen Tag achten. Du hast 6 Tage, an denen du all deine Arbeit verrichten kannst, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Das gilt auch für deine Söhne und Töchter, deine Knechte und Mägde, dein Vieh und die Ausländer, die bei dir wohnen. Denn der Herr schuf den 7. Tag, denn der Herr schuf den Himmel, die Erde und das Meer mit allen Lebewesen, die sie bevölkern, in 6 Tagen. Und am 7. Tag ruhte er. Darum segnete der Herr den Ruhetag und erklärte ihn für heilig. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht morden. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falsche Aussage über deinen Mitmenschen machen. Du sollst nicht begehren, was deinen Mitmenschen gehört. Gib der Begierde danach keinen Raum, ganz gleich, ob es sich um seine Frau, seinen Knecht, seine Mägde, seine Rinder und Esel oder um irgendetwas anderes handelt. Das ganze Volk erlebte mit, wie es blitzte und donnerte, wie das Widderhorn erklang und wie der Berg rauchte. Sie zitterten vor Angst und blieben in sicherem Abstand stehen. »Sprich du mit uns«, baten sie Mose, »wir werden auf dich hören«, aber Gott soll nicht mit uns sprechen, sonst sterben wir. Habt keine Angst, sagte Mose zum Volk. Gott ist gekommen, um eure Herzen zu prüfen. Er will, dass ihr euer Leben lang in Ehrfurcht vor ihm lebt, Ehrfurcht vor ihm habt, damit ihr nicht sündigt. Das Volk blieb in der Ferne stehend, während Mose sich der dunklen Wolke näherte, in der Gott war. Soweit dieser gesamte Text, der zu den 10 Geboten direkt dazugehört. Wenn ich das jetzt mal ganz kurz zusammenfasse, ich möchte nicht die einzelnen Gebote heute auslegen, dafür haben wir weder die Zeit, noch denke ich, werdet ihr mir dann hinterher zuhören bei den Sachen, die für uns heute wichtig sind. Das erste ist, in den ersten 11 Versen geht es darum, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Oder wie es auch im Alten Testament ja beschrieben wird, dass wir Liebe zu Gott haben sollen. Die Art und Weise, wie wir mit Gott leben, spielt eine ganz entscheidende Rolle darüber, ob und wie wir auch mit den anderen Geboten umgehen. Es spielt eine Rolle darüber, wie wir unser Leben leben. Man kann das relativ einfach sehen, wenn man sich die Länder ansieht, in der keine Religion herrscht, also die ganzen atheistischen Länder, wie weit da die Kriminalität, die Brutalität den anderen Ländern voraus ist. Ich sage nicht, das eine ist da und bei dem anderen nicht, aber man sieht den Unterschied. Den kann man tatsächlich bis heute erkennen, so dass es für einen Putin zum Beispiel überhaupt kein schlechtes Gewissen macht, wenn er ein anderes Land überfällt und umbringt. Das ist völlig egal, es spielt überhaupt keine Rolle. Aber wenn man woanders Waffen gegen ihn aufstellt, das ist ein Grund, einen Krieg anzufangen, den er schon längst angefangen hat, was er aber noch nicht gemerkt hat. Aber das ist so typisch, das ist wirklich so ein ganz, ganz typisches Beispiel für Menschen, die nicht wirklich an einen Gott glauben, die nicht wirklich daran glauben, dass dieser Gott jeden Menschen, egal ob er an ihn glaubt oder nicht, einmal zur Rechenschaft ziehen wird über alles, was er tut. Deswegen ist diese Situation so wichtig. Wenn wir heute versuchen, Menschen etwas Gutes zu tun, passiert das in der Regel deswegen, weil wir wissen, dass Gott uns Gutes getan hat und wir deswegen auch entsprechend so handeln wollen. Es gibt auch Menschen, die ganz ohne Gott trotzdem das Gute suchen. Auch das gibt es, das möchte ich nicht verschweigen. Und es gibt da Menschen, die wirklich gute Leistungen bringen. Da geht es dann darum, dass der eigene Familienname erhalten bleiben soll oder der Ruf gut bleiben soll oder wie auch immer. Es gibt verschiedene Motive, die dann dahinter stecken, aber das, was sie tun, kann durchaus sehr ehrenswert und achtenswert sein. Im Normalfall ist es aber so, dass wenn ich weiß, dass Gott da ist, verändert das mein Handeln. Wenn ich weiß, dass Gott da ist, werde ich nicht andere Menschen einfach so, ohne dass ich dazu so gereizt worden bin, dass ich meine Kontrolle verloren habe, einen anderen Menschen angreifen. Wenn mir klar ist, dass Gott da ist, werde ich auch andere Menschen nicht einfach so belügen oder betrügen oder Sachen von ihnen verlangen, die nicht in Ordnung sind. Das ist dieser zweite Teil. Da, wo die Ehrfurcht vor Gott da ist, ergibt sich daraus auch eine Art Ehrfurcht vor meinen Mitmenschen, eine Achtung meinen Mitmenschen gegenüber. Ganz automatisch. Weil ich weiß, wir sitzen letztlich alle in einem Boot. Ich habe dieses Beispiel mit dem Straßenverkehr ganz bewusst benutzt am Anfang, weil das für mich so ein ganz typisches Beispiel ist. Die Regeln im Straßenverkehr mögen manchmal überzogen sein und manchmal auch unsinnig, aber in der Regel ist es so, dass diese Regeln uns helfen, dass wir wissen, jetzt kann ich fahren und jetzt muss ich erst die anderen durchlassen. Nur mal so ein ganz einfaches Beispiel. Und wenn ich das weiß, kann ich relativ ruhig fahren. Wenn ich das nicht wüsste, wäre für mich das Fahren eine absolute Stresssituation. Als ich in Neapel mal war, das ist viele Jahre her, und wir mit dem Taxi vom Bahnhof bis zur Fähre gefahren sind, also einmal quer durch die ganze Stadt Neapel durch, habe ich das erste Mal in meinem Leben etwas erlebt, was mir bis dahin völlig fremd war. Wenn wir auf eine rote Ampel zugefahren sind, gab der Taxifahrer immer Gas. Immer. Wenn wir auf eine grüne Ampel zugefahren sind, fuhr er langsamer, weil er geguckt hat, ob seine Kollegen nicht von den Seiten kommen. Und wenn die Polizei neben uns stand, ist auch passiert, dann hat er selbst bei einer roten Ampel gehalten. Aber das war die einzige Ausnahme. Es sind auch Regeln. Irgendwie haben die sich ergeben, aber man muss sie kennen. Und das war so ein Beispiel dafür, dass Regeln, die man aufstellt, die gibt es, gibt Gesetze, es gibt Regeln, wie wir damit umgehen. Das sind so diese zweiten Sachen. Und dann gibt es viel, was dazwischen liegt. Und gerade in Italien ist das ja wirklich faszinierend zu sehen. In Frankreich soll das ähnlich sein. Wenn man sieht, wie die Leute fahren, dann kann man nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sich nur noch wundern, dass es nicht ständig knallt. Aber die Leute passen unheimlich auf. Die haben echt eine Fähigkeit aufzupassen und zu sehen, wer von hinten und vorne und kreuz und quer kommt, dass man genau weiß, wo man zu hupen und wo man stehen bleiben muss. Die können das, weil sie ihre eigenen Regeln haben, die aber auch sich aufeinander abgestimmt haben und funktionieren. Regeln, die wir kennen, sind nicht immer die Regeln, die in der Bibel stehen. Und die Regeln, die in der Bibel stehen, sind nicht immer die Regeln, die heute bekannt sind und umgesetzt werden. Leider ist auch das so. Aber da geht es tatsächlich darum, dass wir mit unseren Mitmenschen so umgehen, dass wir leben können. Stellt euch mal vor, es gäbe dieses Gesetz oder dieses Gebot nicht, dass man nicht stehlen soll. Und jeder würde sich nehmen, was einfach da ist. Dann würden wir auf Dauer so aussehen, wie das früher bei den Ritterburgen war. Nur, dass ja keiner reinkommt. Aber alleine zu sein und zu bleiben, ist auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Deswegen sind die Ritter auch ausgestorben. Aber das ist einfach das, was man sehen muss. Wenn ich den anderen achte, wenn ich ihn sehe, dann ist es wichtig, wie es dem anderen geht mit dem, was ich tue. Und wenn ich ein Christ bin, ein Mensch bin, der mit Gott lebt, dem es wichtig ist, sein Leben mit Gott auch wirklich zu führen, dann ist es mir auch ganz, ganz wichtig, so zu leben, dass ich dem anderen ein Hinweis bin für Jesus und nicht ein Bereich, der dafür sorgt, dass der andere damit nichts mehr zu tun haben will. In den letzten Versen geht es darum nochmal, dass betont wird, dass es um die Ehrfurcht vor Gott geht. Es wird also im Prinzip eingepackt in diesen Gedanken mit dem Ehrfurcht vor Gott. Aber es geht auch darum, wie ich mich selber achte. Wenn ich selber von mir denke, ich bin nichts, dann kommt es auch nicht darauf an, was ich tue. Dann spielt es keine Rolle, ob ich Gebote übertrete oder nicht. Liebe zu mir selbst heißt, ich bin bereit, die Verantwortung für mich zu übernehmen, zu tun, was richtig und oder gut ist und zu lassen, was falsch oder schlecht ist. Damit achte ich mich selbst, weil ich mich davor bewahre, in größere Schwierigkeiten hineinzugeraten, als gut für mich ist. Eigentlich eine ganz einfache Denkweise, die dahinter steckt. Die Frage, die ich aufstellen möchte, und das ist einfach der Grund auch für diese Predigt für mich gewesen: Wie kann es sein, dass Gott durch die Geschichte hindurch so unterschiedlich gehandelt hat? Wie kann es sein, dass er am Anfang nur ein Gebot gegeben hat? Dann hat er sich einzelne Leute rausgesucht und immer wieder ist das schiefgegangen. Immer wieder gab es Probleme, immer wieder ging es von Gott weg. Und selbst wenn ich mir das Volk Israel angucke, in dieser kurzen Zeit zwischen dem Auszug aus Ägypten und dem Empfang der Gebote am Sinai, was in der Zeit alles passiert ist, das ist eigentlich unvorstellbar. Wie können Menschen nur so vergesslich sein? Wenn ihr die Tageslese gelesen habt, ist euch das sicher nochmal aufgefallen. Wie können Menschen nur so vergesslich sein? Dass sie vergessen haben, dass Gott, der sie aus Ägypten, aus der Sklaverei einfach so rausgeholt hat, in der Lage war, dafür zu sorgen, dass sie von den Ägyptern, also von ihren Feinden, ihren Besitzern, so reich beschenkt worden sind, dass sie haufenweise Gold und Edelsteine und alles Mögliche mit dabei hatten. Dass sie nicht nur ein goldenes Kalb daraus machen konnten, sondern auch noch hinterher die Stiftshütte bauen konnten und so weiter und so weiter und so weiter. Viel, vieles hat man mitbekommen. Nur damit sie abhauen. Und dann kam das Heer hinter ihnen her. Und sie stehen vor dem Roten Meer und wissen nicht weiter. Und wünschen sich, sie wären in Ägypten geblieben. Und Gott führt sie durch das Rote Meer, lässt im Roten Meer das ägyptische Heer umkommen. Das haben sie mitbekommen, jeder Einzelne ist durch das Rote Meer durchgegangen, trockenen Fußes am Boden entlang, jeder Einzelne. Und kaum sind sie weiter und sie haben nicht genug zu essen, beschweren sie sich wieder. Und vertrauen nicht darauf, dass der Gott, der sie so weit geführt hat, nun mit Sicherheit auch weiß, wie es weitergeht. Sie denken nicht so weit und sind damit Menschen, und jetzt behaupte ich was ganz Böses, die genauso sind wie wir. auch wir haben die Tendenz, dass die guten Sachen, die wir mit Gott erleben, relativ schnell vergessen werden und das, was wir brauchen, im Vordergrund steht. Das ist aber genau das Gegenteil von dem, worum es geht. Und deswegen geht Gott diesen Weg, dass er ihnen viele Gebote gibt, viele Erklärungen, viele Sachen, die sie einfach verstehen sollen, damit sie es kapieren. Und deswegen gab es diese 613 Gebote im Alten Testament, mit denen man hätte leben können. Ich fand das interessant, wir hatten vor einigen Jahren in Emmelshausen schon mal eine Veranstaltung von der Ökumene mit dem Klaus Ohnesorge, also dem Anwalt. Und in dem Gespräch hinterher hat er sinngemäß so gesagt, wörtlich kriege ich das nicht mehr ganz hin, der sagt, unsere Gesetzgebung insgesamt ist eigentlich sehr gut und hilfreich. Aber es gibt ein großes Problem, nämlich die ganzen Erklärungen und Ausnahmen. Und die machen es eigentlich unmöglich, noch gerecht zu urteilen. Und genau dasselbe ist bei den Juden passiert. Die 613 Gebote reichten nicht aus, sondern man hat zu jedem einzelnen der Gebote Erklärungen gegeben. Und dann gibt es dicke Bücher, wo alle Ausnahmen mit drinstehen, wie man was zu verstehen hat und so weiter und so weiter. Ich möchte jetzt bewusst keine Beispiele bringen, weil ich immer die deftigen dann nutze. Mache ich jetzt nicht. Aber es gibt viele, viele Beispiele davon, wie man mit den Erklärungen genau das Gegenteil bewirkt von dem, worum es ursprünglich eigentlich ging. So sind wir Menschen. Wir Menschen versuchen immer, unsere eigenen Wege dann doch noch durchzusetzen, unseren eigenen Weg zu gehen und zu versuchen, das irgendwie dann doch noch hinzukriegen. Und selbst das Leben in dem Volk Israel, wo es die geistlichen Führer gab, wo es die Könige zum Teil gab, am Anfang waren es die Richter, dann, es gab immer wieder den Hinweis von Gott und immer wieder sind selbst die Führer diejenigen, die das Volk dann noch verführen und von Gott mehr und mehr wegbringen. Sodass klar war, schon im Alten Testament klar war, dass es so nicht weitergeht. Das funktioniert nicht. Den Menschen zu sagen, was richtig und falsch ist, hilft nicht. Es ist kein Weg, mit dem wir Menschen leben können. Und deswegen hat Gott schon im Alten Testament bei Hesekiel und bei Jeremia angekündigt, dass es eine neue Zeit geben wird. Eine Zeit geben wird, in der das alte Herz, was wir als Menschen haben, was er mit einem Stein vergleicht, dass dieses alte Herz mit einem lebendigen Herz ausgetauscht wird. Und da wird das Gesetz völlig anders formuliert. Nämlich dadurch, dass Gott uns seinen Geist in unser Herz hineingibt. Dass die Gebote, die Gesetze nicht von außen auf uns einströmen, uns nicht gesagt werden müssen, was wir zu tun und zu lassen haben, sondern dass Gott uns Liebe ins Herz hineinpflanzt. Liebe, die dazu führt, dass es mir wichtig ist, diesen Gott zu lieben. Die es mir wichtig macht, zu erkennen, was ich damit gewinne, wenn ich Liebe zu Gott habe. Leute Angst vor Gott haben, kann ich in jeder Religion, ist überhaupt kein Problem. Wo ich gesagt kriege, mach das, mach das, mach das, mach das und dann ist alles vielleicht gut und wenn du das anders machst, hast du Pech gehabt, Entschuldigung. Das sind so die Sachen, die wir kennen, die Sachen, wie wir manchmal auch unseren eigenen Glauben missverstehen. Das hat mit der Bibel nichts mehr zu tun, nichts mit dem Neuen Testament zu tun. Nichts mit den vielen Regeln zu tun, die Gott gegeben hat, um den Menschen zu helfen, klarzukommen im Leben und im Umgang miteinander und vor allen Dingen mit ihm. Und deswegen gibt Gott uns einen völlig anderen Zugang. Er verbindet unser Herz mit sich selbst. Er verbindet unser menschliches Herz mit sich selbst, mit seinem Wesen, mit dem Wesen seiner Liebe. Ich weiß nicht, ob wir das so verstehen, was das heißt. Es gibt eine direkte Verbindung. Heute würde man vielleicht sagen, eine Standleitung, obwohl man die kaum noch benutzt. Aber es gibt eine direkte Verbindung zwischen Gott und uns. Durch seinen Geist, der sowohl in Gott ist, als auch in uns. Und das ist etwas völlig Neues, was wir im Neuen Testament haben. Im Alten Testament gab es ein paar Leute, die das auch schon hatten. Leute, Könige wie David zum Beispiel, viele Propheten hatten diese direkte Verbindung zu Gott, sodass Gott zu ihnen reden konnte. Aber das Volk als Ganzes, die hatten das nicht. Die konnten nicht verstehen, warum diese Gebote jetzt da waren. Warum darf man keine Meeresfrüchte essen, zum Beispiel? Oder warum darf man keine Mischkleidung tragen? Also ein Gewebe tragen, was aus zwei verschiedenen Fasern gewoben worden ist. Das wussten die damals nicht. Sie haben es einfach hinnehmen müssen. Entweder sie haben es akzeptiert oder nicht. Und deswegen hat sich das Leben so stark verändert. Und die Menschen waren auf ihrem eigenen Weg unterwegs und haben vielfach nicht verstanden, was eigentlich wichtig ist für sie. Heute in der Zeit nach dem Gesetz haben wir den Heiligen Geist, der in unserem Herzen ist und mit den Kindern Gottes redet. Mit jedem, der zu Gott gehört, redet. Unser Gewissen verändert, unser Denken verändert, unser ganzes Wesen verändert. Damit hat er die Gebote im Alten Testament nicht abgeschafft. Auch Jesus sagt das klipp und klar, ich schaffe die Gebote nicht ab, die sind an sich gar nicht schlecht, aber ich habe sie erfüllt. Doch was bedeutet dieses erfüllt? Was bedeutet es, dass Jesus diese Gebote erfüllt hat? Zum einen bedeutet es, dass dieser Weg nicht mehr der Weg ist, zu Gott zu kommen. Zumal es das alleine nie gewesen ist. Schon das Alte Testament, die Gebote im Alten Testament, waren nur gültig in Bezug auf das, was Jesus dann für die Menschen im Nachhinein noch tun würde. Nur dadurch gab es überhaupt Vergebung. Aber das wusste man damals vorher nicht, beziehungsweise die Leute haben es nicht gewusst. Wir können das im Hebräerbrief nachlesen. Für uns bedeutet das, das, was Gott für uns vorbereitet hat, ist mehr als das, was es vorher gab. Wenn ich frage, was darf ich jetzt und was darf ich nicht, ist das eine Fragestellung, die automatisch schon bei Adam und Eva, die eine fast perfekte Beziehung zu Gott hatten, dazu führte, genau das zu tun, was sie nicht tun durften. Und deswegen sagt Gott uns nicht, du darfst das und das verbiete ich dir, sondern Gott sagt uns in einem neuen Gebot, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Aussagen sind keine neuen Aussagen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo sie stehen. Im Alten Testament, das letzte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, steht schon in 3. Mose 19, also im Gesetz. Und das andere in 5. Mose 6, Vers 5, in der Zusammenfassung des Gesetzes. Also beide Aussagen haben wir schon in dieser Zeit, als Mose noch lebte. Und doch haben es die Menschen nicht verstanden, sondern sie haben die Betonung gelegt auf die Regeln. Und diese Tendenz gibt es bis heute. Dass es uns Menschen lieber ist, danach zu fragen, was mache ich jetzt richtig und was mache ich falsch, als danach zu fragen, was möchte Gott von mir? Was fördert meine Beziehung zu ihm und meine Beziehung zu den Menschen um mich herum? Wenn ich frage, was ist gut, damit ich mit meinem Nachbarn besser klarkomme, dann brauche ich nicht zu überlegen, darf ich den jetzt bestehlen oder nicht? Oder sollte ich den schlecht machen vor allen Leuten oder nicht? Wenn mir die Beziehung zu meinem Nachbarn wichtig ist, tue ich das nicht. Ist doch ganz normal, oder? Und das ist dieser andere Weg, den Gott uns heute führt. Dieses Geschenk, was Gott uns macht, dass er uns die Augen dafür geöffnet hat und unser Herz dafür geöffnet hat, dass wir seine Liebe verstehen. Verstehen, dass die Beziehung das Entscheidende ist zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Zu verstehen, dass es wichtig ist, wie Gott uns sieht. Dass er sich darüber freut, wie wir leben. Und ihr wisst doch, wie das ist, wenn man mal so richtig gelobt wird. Und sich jemand freut und sagt, ich freue mich riesig, dass es dich gibt. Und genauso geht Gott mit uns um. Und wenn wir daraus lernen und so mit unseren Mitmenschen umgehen, ändert sich viel, viel mehr, als wenn ich den Leuten sage, du musst das vermeiden, du solltest das nicht tun, das musst du so und so und so machen. Das hilft uns nicht. In manchen praktischen Sachen schon, aber grundsätzlich ist das nicht unser Weg. Sondern unser Weg ist einfach der, dass Jesus hergegangen ist und hat tatsächlich auch viele Regeln, die im Alten Testament da waren, sogar aufgehoben. Was wir zum Beispiel bei dem Petrus sehen, als der in Joppe sitzt und eine Vision hat, er hat gerade Hunger und dann sieht er, wie ein Tuch mit Tieren da drauf runterkommt und Gott sagt ihm, jetzt nimm davon und iss. Aber das waren alles Tiere, die man auch vom Alten Testament, aus dem er ja herkommt und was er ja gelernt hat, nicht essen darf. Und dann steht er vor dem Dilemma und sagt, wie kann ich das tun? Gott, du hast gesagt, ich soll das nicht machen und jetzt sagst du, ich soll das tun. Das passt doch nicht. Ist doch ein Widerspruch, oder? Und letztendlich antwortet Gott ihm damit, dass er sagt, das, was ich für rein erklärt habe, ist rein. Und das, was ich dir anbiete, kannst du essen. Paulus greift das auf und sagt, alles, was ich mit dankbarem Herzen essen kann, wo ich Gott für danken kann, das kann ich essen, ist egal, was das ist. Und das ist einfach das Besondere daran, dieser neue Weg, den Gott mit uns geht, der ist geprägt von Vertrauen. Er ist geprägt von Liebe, klar, aber von Vertrauen. Gott traut uns. Und das, obwohl er uns kennt, weil er weiß, dass sein Geist in unserem Leben Veränderungen bewirkt. Nach und nach, so wie wir es verkraften können, aber er ist da und er verändert uns. Er möchte uns führen und leiten und er hat uns in seiner Hand. Und darauf können wir uns verlassen zu jeder Zeit. Und darum ist das so wichtig, wenn wir uns diesen Abschnitt in Matthäus nochmal zum dritten Mal für heute Morgen jetzt anhören, weil es mir einfach wichtig ist, dass wir diesen Unterschied sehen. Zwischen Gesetzen und Geboten haben wir diese neue Regel. Die Pharisäer, ich fange vorne an, ich habe auf der Folie aber nur den entscheidenden Verse. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Typisch. Wenn Menschen glauben, ich bin der, der weiß, was Gott will, und dann geht man mit anderen Menschen so um. Man versucht, ihnen eine Falle zu stellen. Und er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortet darauf. Er lässt ihn nicht stehen mit seiner Frage, obwohl er ihm hätte sagen können, du hast wohl einen Knall, mich so auf die Probe zu stellen. Er gibt ihm eine Antwort, mit der er überhaupt nicht gerechnet hat. Du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen so wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns liebst und deswegen immer wieder die Tür aufgemacht hast. Obwohl, wenn ich die Menschheit als Ganzes sehe, so wie sie uns in der Bibel vorgeführt wird, ich einfach sehen muss, dass wir Menschen uns immer und immer und immer wieder gegen dich gestellt haben. Und manchmal gab es nur noch ganz Einzelne, die den Weg mit dir gegangen sind. Und trotzdem hast du uns nicht einfach so komplett vernichtet, sondern immer wieder weitergemacht, immer wieder neue Wege gesucht, immer wieder neue Schritte gegangen, auch über Wege, die für diese Zeit wichtig und gut und richtig waren. Aber heute in unserer Zeit, wo wir dich kennen, wo du uns mit deinem Geist beschenkt hast, hast du das Ganze zusammengefasst. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, diese Zusammenfassung nicht zu missbrauchen, sondern sie so wirklich von ganzem Herzen so zu sehen, wie du sie siehst. Und wie wir uns wünschen, dass auch andere mit uns umgehen, so wollen wir mit ihnen umgehen und erst recht mit dir, dem wir alles verdanken, was wir haben, was wir sind. dem wir alles verdanken, was wir einmal sein werden, wenn wir bei dir sind. Und auch wenn wir gar nicht so richtig bis dahin gucken können, ist das letztendlich erst die Erfüllung von dem, was du angekündigt hast. Wenn wir komplett bei dir sind und nicht mehr auch uns heute noch Fragen stellen müssen, ist das jetzt richtig oder ist was, welcher von diesen Wegen ist jetzt wirklich der richtige? Herr, danke dafür, dass du trotzdem schon bei uns bist, uns führst und leitest und dass du uns durch deine Liebe auch immer wieder korrigierst und hilfst zu erkennen, was du möchtest. Danke dafür, dass du da bist, dass wir in dir und mit dir diesen Weg gehen können. Und ich bitte dich darum, dass du uns mehr und mehr von dir, von deiner Liebe erfüllst und uns die Wege gehen lässt, die gut sind. Gut sind für dich, gut sind für die anderen Menschen und auch gut sind für uns. Danke dafür, dass das alles zusammenkommt in dir. Und wir loben und preisen dich dafür. Amen.